hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreativkundschafter-Podcasts. Die Kreativkundschafter sind
Andreas Naurath
und Christina Schwarzrock. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns wieder mit unserer Reihe Beziehungen. Und dazu ist uns Frau Gabriela Friedrich telefonisch aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Frau Friedrich, schön, dass das geklappt hat.
Ich freue mich auch.
Schön. Frau Friedrich, Sie sind ja Coach, Mentaltrainerin, Autorin und haben ganz vielseitige Interessen und sind ganz vielseitig informiert. Was sind denn Ihre Themenbereiche?
Im Grunde das komplette Menschsein in jedem Kontext. Das heißt im Kontext Liebe, im Kontext Persönlichkeitsentwicklung, Business, Gesellschaft, Digitalisierung, Politik rundum.
Ja, und Sie coachen auch tatsächlich Männer, Frauen, Paare. Also da sind Sie sehr breit auch aufgestellt.
Ganz genau.
Ja, mich interessiert natürlich, wie das mit den Geschlechterrollen aussieht, was das für eine Rolle in einer Beziehung spielt. Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also eine Sache, die ich bei mir festgestellt habe, ich sag mal, als heterosexueller Mann oder als heterosexuelle Frau, ja sowieso immer dann nur mit Frauen zu tun, wenn ich dann über die Frauen rede oder umgekehrt, wenn die Frauen über die Männer reden. Ich habe zum Beispiel tatsächlich schon öfter festgestellt, dann, wenn ich mit Freundinnen geredet habe, dass die ähnliche Probleme mit den Männern habe, wie ich es mit den Frauen habe. Was ist Ihre Position zu dem Thema?
Das Thema Geschlechterrollen ist immer komplizierter geworden. Wir sind momentan in einer gesellschaftlichen Situation, in der wir verzweifelt versuchen, traditionelle Geschlechterrollen über Bord zu werfen und es so weit geht, dass wir uns dabei vom Naturell des Geschlechtes, vom individuellen Wesen von Mann und Frau entfernen oder es zum Teil verurteilen. Mhm. Und das macht das Ganze unglaublich kompliziert und Frauen wie Männer sind in ihrer geschlechtlichen Identität verdreht, unterdrücken bestimmte Anteile oder sind völlig orientierungslos. Und diese verwirrten Menschen versuchen jetzt miteinander klarzukommen. Das kann so nicht funktionieren.
Ja.
Also ist einer Ihrer ersten Schritte im Coaching quasi erstmal die eigene Rollendefinition?
Ein Teil ist klarzumachen, was ist eigentlich Biologie? Und da sind bestimmte Dinge in der Tendenz schon mal angelegt, die gesellschaftlich verurteilt werden. Es ist unsinnig, gegen die Natur ankämpfen zu wollen. Dann gibt es auch ganz viel von dem, was angelegt ist im Naturell vieler Frauen, was die aber verdrängen und dass die sich das dann wieder zugestehen. Dass die dann außerdem mal gucken, welche Vorbilder haben sie in ihrer Ursprungsfamilie gehabt? Wollen sie jetzt unbedingt so sein wie ihre Mutter? Sind sie versehentlich so wie ihre Mutter? Sind sie bewusst das genaue Gegenteil von der Mutter? Was haben sie an Vaterbildern mitbekommen? Häufig sind dann auch ganz schlimme Männerbilder durch Väter entstanden oder auch durch Lebenspartner. Und das muss alles erstmal ins Bewusstsein gezerrt werden, um es dann verändern zu können.
Ja.
Also zu gucken, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum denke und fühle ich das, was ich denke und fühle? Und das kann ganz vielschichtige Ursachen haben.
Sprich, wenn ich diese Anteile nicht in meinem Bewusstsein habe, dass die eben dann eventuell auch ungewollt Handlungen einfärben?
Unbedingt.
Ja.
Und wenn ich Anteile verdränge, wenn ich mir zum Beispiel mein hingebungsvolles, weiches Weibsein nicht zugestehe oder die Sehnsucht nicht zugestehe nach einer männlichen starken Schulter, nach echter männlicher Stärke, dann werde ich die falschen Partner anziehen. Dann werde ich sehr emanzipierte, partnerschaftliche, also eher neutrale Männer anziehen und dann irgendwann fürchterlich unzufrieden werden und es gar nicht verstehen. Mhm. Denn eigentlich ist ja alles ganz toll und er ist ja so ein Netter.
Ja.
Was ich für mich festgestellt habe, dass die weiblichen Anteile, die ich auch sehr stark habe in mir, ja eben ja nicht zwingend im Widerspruch stehen müssen zu dem anderen. Also für mich ist das eher so ein, ja eigentlich ein riesiger Baukasten, aus dem ich mir alles nehmen kann. Und ja, ich sehe das auch so, dass ich biologisch, also man hört das ja zum Beispiel auch. Man hört ja, dass ich eine andere Stimme habe als Sie beiden jetzt hier. Es gibt einfach biologische Unterschiede, es ist so. Auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, ob das bei den Frauen zum Beispiel auch so ist, quasi in so einer Rolle drin zu stecken. Oder ich vergebe mir nicht als Mann, weil ich selber ein Selbstbewusstsein habe, ein starker Mann zu sein. Deswegen kann ich aber trotzdem auch mal weich sein oder, also ich habe keine Angst davor, quasi mit einer vielleicht eher dem weiblichen zugeschriebenen Verhaltensweise, dass mir meine Männlichkeit da verloren geht. Sehen Sie das auch so oder?
Unbedingt, da sind Sie das Paradebeispiel des kultivierten Mannes. Das heißt, es gibt im Grunde den Mann, der seine Männlichkeit unterdrückt und dann fürchterlich weich ist, aber damit auch emotional bedürftig, der kein Rückgrat mehr hat, der nicht mehr für seine Werte und Ziele eintritt und den letztendlich die Frau auch viel schwieriger als Partner respektieren kann. Dann gibt es den Mann, der seine aggressive Neigung extrem überdreht und rücksichtslos wird, also den Tyrannen, den Egoisten. Und der kultivierte Mann ist im Grunde der, der eine natürliche Aggression hat, der sie aber im Zaum hält und gleichzeitig in der Lage ist, eben selbstlos zu sein, mitfühlend zu sein, Zugang hat zu seinen Gefühlen, ohne sich von diesen Gefühlen komplett übermannen zu lassen und nur noch weiblich zu sein.
Ich habe auch häufig das Gefühl, dass mit dieser ganzen Emanzipationsdebatte, sage ich jetzt mal, dass es da manchmal auch für gerade den männlichen Part irgendwann schwierig geworden ist, weil plötzlich, was will die Frau von mir? Ich soll weich sein, ich soll die Kinder mithüten, ich soll irgendwie mitfühlend sein und so, und da, also dass irgendwann so eine Irritation entstanden ist, ja, aber was soll ich denn jetzt? Weil andererseits soll ich dann doch noch die Familie versorgen oder so. Also dass ich so das Gefühl hatte, dass eigentlich braucht es da auch nochmal wieder eine neue Emanzipation der Männer, einfach auch klar zu kriegen, okay, ich darf aber auch Mann sein. Das heißt nicht, dass ich mich als Mann auflösen möchte, weil sonst sind auch die Frauen wiederum nicht zufrieden, weil sie ja eben gerne auch einen männlichen Part haben. Wie ist da Ihre Erfahrung mit?
Das ist ganz genau das, was ich auch sehe. Wir haben einerseits in der Gesellschaft diesen Begriff der toxischen Männlichkeit. Mhm. Wir haben ganz viele Frauen, die in der Gesellschaft, auch im Berufsleben, die Rolle des Mannes übernommen haben, die sehr männlich im Job agieren und die das so verinnerlicht haben, dass sie dann aber auch privat in ihre Weiblichkeit nicht mehr gut zurückfinden. Und dann eben diese ganzen verwirrten Männer, die ja gesellschaftlich, um es mal hart zu sagen, enteiert worden sind. Ja. Und ein ganz wesentlicher Teil ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit mit Männern besteht darin, denen wieder den Zugang zu einer gesunden, kraftvollen Form von Männlichkeit zu geben, mit der sie dann auch über ihre Energie, über ihr Selbstvertrauen, über ihre Integrität Stärke ausstrahlen, die eine Frau im Grunde sehr angenehm findet.
Ja.
Ohne dass es übergriffig ist, ohne dass es dominant oder machohaft ist. Es braucht gar nicht in diese Richtung zu gehen, das wäre die völlig verkehrte Richtung.
Ja. Ich denke auch immer, dass es, je mehr ich in einer Wahrnehmung bin und auch in einer Empathie und mitbekomme auch, was genau in dem Moment richtig ist, dass das, also aus meiner Erfahrung nach, natürlich auch extrem zuträglich ist, dass ich auch als Frau gerne auch, also als starke Frau, auch gerne manchmal die Führung übernehme. Und es gibt viele Männer, wie ich es erlebt habe, die fühlen sich dann direkt irgendwie, ach Gott, jetzt habe ich keine Aufgabe mehr, die braucht mich ja sowieso gar nicht, und gehen dann extrem in die Defensive, dass es dann diese dann in dem Moment die Empathie des Mannes erfordert, beziehungsweise auch die Offenheit, okay, jetzt ist sie mal stark, jetzt stecke ich mal ein bisschen zurück. Und genauso ist es ja aber auch andersrum, dass ich auch nicht vom Mann erwarte, er ist immer der Starke, ich bin die Frau, die sich an die Schulter anlehnt. Es gibt ja genauso auch andere Momente, dass ich mal die starke Frau bin und auch der Mann hat durchaus die Möglichkeit, sich mal anzulehnen. Und dass diese Schwierigkeit, weil es häufig in diese festen Rollenbilder so gepresst wird, dass daraus so viele Konflikte auch entstehen.
Das stimmt. Wobei es heute eher das Problem gibt bei den Frauen, dass die tatsächlich so gewöhnt sind, stark zu sein, unabhängig zu sein, den Gedanken, ich brauche den Mann eigentlich nicht mehr, ich kann das alles alleine verinnerlicht haben, dass es deren Aufgabe ist, wieder mit ihrer Empathie sich ein bisschen zurückzunehmen, einen Teil der Kontrolle auch wieder dem Mann zu geben, ihm auch wieder ja das Heldsein zu ermöglichen,
ja,
damit sie wieder weicher werden können, sich auch mal anlehnen können. Wenn Frau immer stark ist, dann nimmt sie sich die Chance, einen Mann zu haben, der ihr die starke Schulter bietet.
Ja, ja.
Wobei ich das mit dem Brauchen, wird jetzt für mich ein bisschen schwierig, das vernünftig zu formulieren. Aber also ich finde, sich gegenseitig zu brauchen, kommt bei mir erstmal nicht so positiv an. Ich finde immer, also es gibt gerade, oder ich kenne gerade auch viele Frauen, ja, ich will erstmal alleine zurechtkommen und erstmal, also gibt's glaube ich auch bei Männern. Also die richten sich in ihrem Single-Sein so ein, weil ich muss ja mit mir selber klarkommen, ich will gar nichts abgeben. Und ich glaube, dass das richtiger ist, dass ich potenziell allein sein kann. Also das heißt, dass ich sehr wohl weiß, ich übernehme die Verantwortung für mich, da nämlich auch in der Beziehung. Aber quasi eine völlige Autarkie anzustreben, ich habe einfach auch wirklich viele Frauen kennengelernt, da war quasi für einen Mann gar kein Platz. Also es war irgendwie alles gut eingerichtet und ja, wozu eigentlich? Oder ich sag jetzt mal für einen Mann, einfach für einen Partner war überhaupt gar kein Raum. Wie sehen Sie das mit den Verantwortungen, dem Brauchen und eben mit dem, also was ich eben noch wichtig finde, dieses potenziell allein sein können. Heißt ja nicht, ich will allein sein.
Nein, ganz genau. Da muss Raum für einen Partner im Leben einer Frau sein. Das erlebe ich in den Coachings, das habe ich aber auch schon der einen oder anderen Single-Freundin gesagt, die mir erzählte, oh, ich hätte so gerne einen Partner. Sag ich, okay, und wann hast du noch mal 10 Minuten für den Zeit? Dein Leben ist doch völlig verplant. Du bist mit deinen Kindern beschäftigt, du bist mit deinem Beruf beschäftigt, mit deinen Hobbys. Wie willst du diesen Menschen überhaupt einen Raum in deinem Leben geben? Der hat doch dann auch den Anspruch, ein bisschen Zeit mit dir verbringen zu wollen und auch Bedeutung haben zu wollen in deinem Leben.
Auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch schon häufig gemacht, dass dann gibt es, weiß ich nicht, den einen oder anderen Aspekt, den soll der potenzielle Partner dann erfüllen, aber alles andere bitte nicht anrühren, weil das funktioniert ja auch ganz gut. So, ich habe mich gut eingerichtet. Also genau wie Sie das eben beschreiben, das kann ich nur bestätigen. Und ich habe zu dem Begriff brauchen, ich habe immer das Bild von einer Partnerschaft, also von einer stimmigen Partnerschaft, dieses Bild von eben nicht zwei Halbkreisen, die zu einem werden, sondern zwei ganzen Kreisen, die sich übereinander legen, sodass jeder seine eigene Persönlichkeit hat mit allen Anteilen, die angelegt sind, dass man sich gegenseitig ergänzen kann und im besten Fall auch so ein Clip-Clap machen kann. Mal hat eben der eine die Stärke, mal der andere die Schwäche und dann kann mal der andere die Führung übernehmen. Also da habe ich immer so das Gefühl, dass es eben möglich sein muss oder für mich auch eine Notwendigkeit ist, damit es eine organische Beziehung sein kann, dass eben nicht einer eine festgeschriebene Rolle hat und die Verantwortung für einen bestimmten Bereich und der oder die andere dann, ja, ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass es auch Verantwortungsbereiche gibt, die man bespricht. Sie müssen dann aber besprochen werden und nicht einfach so festgeschrieben werden. Also da merke ich, gibt's immer wieder Schwierigkeiten.
Es kann durchaus sein, dass man einfach die Verantwortungsbereiche festlegt. Mhm. Das war traditionell so. Mhm. Der Mann war für den Schutz verantwortlich, der Mann war für das Geld verdienen, die Versorgung garantieren verantwortlich und die Frau war für das Haus und die Kinder verantwortlich. Das kenne ich auch noch so von meinen Urgroßeltern und zum Teil von meinen Großeltern. Und das hat sehr gut gepasst und sehr gut funktioniert, weil darin beide gleichberechtigt waren.
Ja.
Das heißt, es war nicht ein Pascha, der alles dominiert hat und eine untergeordnete Frau, sondern die Frau hatte genauso mit ihrer Aufgabe einen hohen Wert.
Ja.
Und das ist heute auch verloren gegangen, dass bestimmte Aufgaben, die Frauen traditionell hatten, in der Gesellschaft nicht mehr als wertvoll gelten.
In unserer Leistungsgesellschaft, ja. Ja.
In unserer berufsbezogenen Gesellschaft.
Ja. Ja.
Mhm. Oder dass die Paare deswegen dann auch permanent miteinander ringen um Aufgaben oder keine klaren Aufgaben und Zuständigkeiten verteilen, sondern alles permanent wieder neu aushandeln wollen, was dann nur nervig ist.
Mhm. Wobei ich sagen muss, also ich habe einen Freund, der in Australien lebt, wer mich kennt, weiß jetzt, wer gemeint ist. Die haben das tatsächlich, als dann die Kinder kamen, das getauscht. Das heißt, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Jahre, ich glaube, bis der Jüngste dann 2 waren, die haben 2 Jungs, hat der Mann quasi die klassische Frauenrolle übernommen und war dann auch, das fand ich immer sehr witzig, in den Müttergruppen natürlich dann dabei und so. Und das hat bei den beiden super funktioniert. Also die haben da quasi aber da stand halt, das war auch ganz klar so gesagt, das hieß auch für den Mann tatsächlich jetzt für, ich weiß nicht, wie viel es war, 3, 4 Jahre seinen Beruf aufgeben. Der war wirklich, in Anführungsstrichen, ja, der war richtiger Hausmann. Und die Frau hat halt das Geld nach Hause gebracht. Und als die Kinder jetzt größer waren, ist er wieder jetzt komplett voll eingestiegen. Also ich denke, wenn diese Abmachung richtig klar ist und jeder weiß, was das heißt, dann funktioniert es. Wenn die, glaube ich, permanent variabel ist und immer, ja, du musst aber, oder ja, das dann immer wieder diskutiert wird, ich glaube, dann wird es schwierig. Also wenn diese klare Abgrenzung da nicht vorher klar ist.
Ganz genau. Und beide müssen sich mit diesen Zuständigkeiten auch wohlfühlen.
Ja.
Also ich hatte jetzt gerade eine Klientin, die wirklich ungerne putzt. Und ihr Partner hat dann gesagt, also in der Partnerschaft sind beide voll berufstätig und sie soll dann auch noch putzen.
Ja.
Und ihr Partner hat dann gesagt, na ja, aber dann lade ich dich gelegentlich zum Essen ein und dann ist das doch okay. Und sie hat dem Zähneknirschen zugestimmt, aber eigentlich ging es ihr dabei nicht gut. Und das hat sie sich dann im Coaching auch endlich mal zugestanden und hat sich dann auch eingestanden, dass es völlig okay ist, wenn sie jetzt zu ihm geht und sagt, das Geld, was du für das Abendessen ausgeben würdest, das kannst du jetzt bitteschön auch für eine Putzfrau ausgeben. Und dann hast du nämlich auch eine entspannte, glückliche Partnerin und alles ist in Ordnung.
Ja, wunderbar.
Also man muss dann wirklich auch Rollen so festlegen und Lösungen finden, die für beide gut funktionieren und nicht für beide Zähneknirschen funktionieren.
Ja.
Oder wo sich nur einer damit wohlfühlt und der andere dann um des lieben Friedens willen ja sagt.
Ja, absolut. Und ich denke, auch das ist wieder eben Bewusstsein, sich klar zu machen, was ist es, was mich stört. Also, dass es nicht ist, okay, ich möchte einfach nur, weil ich putze, ich hätte gerne einen Gegenwert, sodass sich das ausgleicht, sondern es geht mir ums Putzen an sich. Ich habe keinen Bock zu putzen. Also, so, ne? Und das sind so diese Feinheiten, die man natürlich auch erstmal rausfinden muss, ne?
Und wo wir schon beim Putzen sind, das ist ein ganz häufiges Thema.
Ja.
Und ich stelle fest, dass eine der Problemursachen nicht ist, dass er nicht mithilft, sondern dass sie noch von zu Hause das Programm installiert hat, dass sie nur eine tolle, wertvolle Frau ist und dass es wirklich nur alles akzeptabel ist, wenn es zu Hause makellos ist, wenn wirklich alles getan ist.
Mhm. Ja.
Und dieses Programm kann man deinstallieren.
Ja.
Und dann kann sie auch mal gut das schmutzige Geschirr stehen lassen oder mit ein bisschen Staub auf den Möbeln leben, weil es einfach wichtigere Dinge im Leben gibt, nämlich Beziehungsfrieden und eine schöne Zeit mit dem Partner zu haben, gemeinsame Sachen zu machen.
Ja.
Und dann ist es kein Drama mehr, wenn er was liegen lässt oder umgekehrt. Denn ich hatte auch schon Männer mit einem Ordnungszwang, ja, den man dann mit einer entsprechenden Mentaltechnik einfach löschen musste, damit er da ja wirklich entspannt war und nicht mehr irre wurde, wenn die Schuhe seiner Frau nicht komplett parallel standen.
Ja. Ja. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil ich das auch kenne. Das finde ich in meiner jetzigen Partnerschaft mit dieser Frau, die mir hier gegenüber sitzt, sehr angenehm. Wenn ich irgendwas stehen lasse, was weiß ich, eine Tasse, ein Glas oder irgendwas, dann wird es eben nicht automatisch weggeräumt und dann auch noch gesagt, kannst du nicht mehr deine Sachen wegräumen? So. Sondern mir fällt es selber auf. Und also für mich ist das viel organischer und ich habe keinen, wenn ich die Sachen dann sehe, ich habe dann keinen Druck, oh, jetzt ich muss so schnell noch wegräumen, bevor sie es wieder macht, weil ich ja dann Ärger kriege oder so. Also es ist eigentlich völlig banal und schnell lösbar. Ja, anstatt dass, wenn jedes, was ich irgendwo hinlege, wenn der Stift irgendwie da noch liegen geblieben ist, jetzt lässt du schon wieder deinen Stift liegen und so. Also da wird ein riesiger Bereich aufgemacht, der eigentlich ganz leicht ja, zu verändern ist.
Ganz genau, zumal sich eine Frau ja eigentlich auch nicht wohlfühlt mit der Rolle der Mutter oder Erziehungsberechtigten.
Oh ja, ja, ja. Es ist aber leider, also ich sage jetzt bewusst mal leider, sehr weit verbreitet, also wie ich das mitbekomme, dass die in der Partnerschaft sehr häufig auch so ein Mechanismus tickt, dass der Mann plötzlich dann zum Junge wird und die Frau übernimmt dann eben auch mütterliche Rollen und irgendwann gibt's halt einen riesen Knatsch und es kann dann auch nicht mehr richtig funktionieren. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, dass das häufig vorhanden ist, aber dieses Muster?
Ja, durchaus. Das geht so weit, dass die sich dann nach Jahrzehnten mit Mutti und Vati anreden.
Oh, ja. Vati, machst du mal. Ja, ja. Oh ja.
Ich glaube, dass es durchaus auch eine Sehnsucht bei dem Mann gibt, dieses Versorgtwerden und diese Wärme und diese Geborgenheit zu erleben, die er von seiner Mutter kennt. Und es ist ja auch schön für eine Frau, ihm mit ihrer liebevollen Energie Kraft schenken zu können, mit der er dann hinausgeht und auch arbeitet, so wie sie von ihm dann natürlich auch Unterstützung und Ermutigung erleben möchte, um rauszugehen und ihre Sachen zu machen. Aber es kippt dann ganz leicht in dieses Ich erziehe ihn.
Oh ja.
Und er nimmt das dann hin, aber da verschieben sich die Rollen unabsichtlich.
Ja.
Und das habe ich immer wieder in Coachings, dass ich die Frauen dann daran erinnere, dass sie einen erwachsenen Mann zu Hause haben, dem sie gewisse Verantwortung wieder übertragen dürfen und wo sie nur dann die Rolle der Beraterin oder der Erziehungsberechtigten übernehmen können, wenn er ausdrücklich darum bittet.
Mhm. Ja, das ist ein.
Aber nicht ohne Auftrag.
Mhm. Ja, genau, das ist ein sehr gutes Stichwort auf jeden Fall, weil ich denke auch, dass auch wenn ich vielleicht ein Bild im Kopf habe oder eine Art, wie ich Dinge mache und mein Partner macht sich vielleicht anders, das dann auch auszuhalten, dass er das dann auch anders macht in dem Moment. Wenn ich bitte, kannst du mal bitte das Geschirr abspülen zum Beispiel und er sagt, ja gut, mache ich, und dass es vielleicht aber anders gemacht ist, als ich das mache, und das auszuhalten, dass es trotzdem in Ordnung ist oder dass er vielleicht auch einen anderen Rhythmus hat, wie er seine Dinge wegräumt oder in Ordnung bringt, als ich das habe, und dass es deshalb aber trotzdem nicht falsch oder schlecht ist, sondern es ist einfach anders. Und da, finde ich, fängt einfach schon viel an, in dieser Art der Einstellung, meinem Partner auch zuzugestehen, dass er seine eigene Persönlichkeit hat und Dinge so handhabt, wie er sie eben handhabt.
Es ist eins der größten Probleme in Beziehungen, was Frauen auch gar nicht bewusst ist, dass sie heimlich ein Drehbuch schreiben.
Ja.
Oh Mann, ja.
Und er ist dann der Hauptdarsteller, aber weder kennt er das Drehbuch, noch ist es wirklich partnerschaftlich, wenn sie genau bestimmt mit dem Drehbuch, welche Rolle er zu spielen hat.
Genau, und er hält sich einfach nicht dran. Das Drehbuch, was er gar nicht kennt, ist Unverschämtheit, ja.
Ganz genau, und das wirft sie ihm dann noch vor. Ja. Und wenn ich den Frauen das bewusst mache, dass es ja eigentlich sehr, um es mal hart zu formulieren, menschenverachtend ist, ja, was sie da macht,
ja,
dann sind die über sich selbst zutiefst erschüttert. Mhm. Und dann ist damit aber auch ganz schnell, ist das vorbei.
Muss einem nur bewusst werden, ja.
Also richtig, ich kenne meistens das, nur Bewusstheit.
Ja, ich kenne das durchaus, dass also die Gabeln in der Spülmaschine, die Forke muss immer nach oben zeigen. Außerdem kann man die immer noch optimaler einräumen, die ganze Spülmaschine. Und man kann übrigens auch Karotten falsch schneiden. Also das geht alles. Und wenn das dann eben so eine Ausmaße annimmt, das sehe ich in Partnerschaften so. Das ist auch eine Idee. Ich habe Helen Cedar Stone, die haben ja diese Voice-Dialog-Methode da sich erdacht, und dass quasi der eine Partner also geht in die böse Mutter, und als Gegenüber, als Reaktion verfall ich natürlich in den rebellischen Sohn. Oder auch genau umgekehrt, dass dann der strenge Vater, dann kommt die rebellische Tochter raus. Ja, also und das ist natürlich, sag ich mal, ein Stück weit normal, dass man eben in diese Muster, die man ja eben in seiner Sozialisation erlernt hat, dass man da reingeht. Aber ich denke, ein Bewusstsein darüber ist unheimlich wichtig. Und wenn man sowas ja für sich entdeckt, dann muss man eben gucken, wie man da rauskommt. Und das wenn Sie da sagen Drehbuch, das finde ich unheimlich spannend. Also ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ich mit Frauen dann so Gespräche hatte. Das war dermaßen, also sie haben es dann auch gesagt, was sie sich so vorstellen. Und das war alles dermaßen detailliert. Für mich ist ein interessanter Punkt in Beziehung auch eine Perspektive. Aber wenn ein Partner so eine starke, also der hat eine Perspektive, und netterweise teilt er mir die noch mit. Aber das war's dann auch schon. Und dann kann ich sagen, ja, will ich auch. Also diese Offenheit, einfach zu sagen, hey, wir schmeißen uns hier beide zusammen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also letztendlich ist das, was jetzt hier gerade im Moment passiert, eine Sache, die wir beide uns vorgenommen haben, nachdem wir uns kennengelernt haben, dass wir sagen, wir möchten irgendwas beruflich, künstlerisch zusammen machen. Und da war das alles noch gar nicht klar. Das war dann ein längerer Prozess. Aber weder ich noch Christina ist gekommen, so, ich will jetzt das machen und machst du da mit. Also, wobei das ist ja auch schon wieder großzügig, dass überhaupt gefragt wird, ob man das mitmacht.
Ja, und es ist schon mal ungewöhnlich, wenn gesagt wird, was man eigentlich möchte.
Oh ja, das stimmt, ne, klar, das ist auch ein Film.
Ich arbeite ja gerade an einem Projekt, 33 Schlüssel, mit denen Frauen dann den Umgang mit den Männern bewusst gestalten können, so dass da wirklich Wunder im Miteinander passieren.
Ja.
Und auch klar und deutlich die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn gute Männer möchten dann auch ihre Frau glücklich sehen und sind durchaus bereit, bestimmte Wünsche, wenn sie denn als solche geäußert werden, zu erfüllen.
Mhm.
Und gleichzeitig aber auch als ein weiterer Schlüssel dieses Zulassen, geschehen lassen, die Dinge sich auch mal vertrauensvoll entfalten lassen,
ja,
statt Mikromanagement betreiben
zu
wollen.
Ja, genau. Das ist das Stichwort. Ich denke, das ist ja ein Bedürfnis äußern, aber nicht schon ein, ja, im Softwareentwicklung würde man sagen, ein komplettes Pflichtenheft vorlegen, wie diese Bedürfniserfüllung auszusehen hat, sondern aha, Bedürfnis ist da, wie kriegen wir denn da vielleicht gemeinsam hin, dass es gelöst wird, ja, und nicht, dass eben im Detail vorgeschrieben wird, das und das muss jetzt passieren. Also eben, ja, Micromanagement war ein sehr spannendes Stichwort.
Oder es als nächstes zu entwerten, wenn die Dinge gemacht werden, weil er es ja eigentlich hätte telepathisch schon erspüren müssen.
Ja.
Das ist für mich gerade sehr erlösend, was Sie da sagen.
Ja, so diese klassische Nummer, sie wünscht sich Blumen und ist total geknickt, weil er niemals Blumen mitbringt. Und irgendwann sagt sie ihm dann, dass sie sich Blumen wünscht, er bringt Blumen mit. Und dann ist sie auch nicht glücklich, denn sie musste es ja sagen.
Mhm.
Und er hat sie ihr ja nicht mitgebracht, weil er sie liebt. Aber er kennt ja ihre Liebessprache gar nicht.
Mhm. Ja.
Und sich da auch mal auszutauschen, was eigentlich jeder braucht, um das Signal zu empfangen, ich werde geliebt. Das ist ja total unterschiedlich und super individuell.
Ja.
Und wenn man einander glücklich machen möchte, dann hilft es schon enorm, wenn man weiß, was dem anderen das Gefühl gibt, geliebt zu werden.
Ja.
Wir hatten in dem ersten Gespräch, da kam eine Sache auf, die ich noch interessant fand, dass zumindest in den Beziehungen, die wir da besprochen hatten, quasi gleich von Anfang an klar war, also dass es sofort so eine gewisse Grundlage miteinander gibt, die im Grunde ja fast nicht verhandelbar ist, sondern da ist. Und also meine Frage wäre hier, muss es eine gesunde Grundlage geben, damit überhaupt sich was entwickeln kann? Also der Gegenentwurf wäre, naja, man versteht sich so leidlich und probiert es mal miteinander aus. Also ich habe für mich persönlich gemerkt, dass das dann am Ende doch nicht funktioniert.
Nein, das funktioniert ganz selten. Ich stelle fest, dass Klienten sehr viel erfolgreicher bei der Partnersuche sind oder bei dem den richtigen Partner anziehen durch glückliche Schicksalsfügungen, wenn sie sich mal die Mühe machen, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was eigentlich die wesentlichen Eigenschaften eines Partners sind, die sie unbedingt haben möchten, und was eigentlich ihre konkreten Visionen sind für die Zukunft, für ein partnerschaftliches Miteinander oder was die Stimmung in einer Beziehung sein soll.
Ja.
Das ist brutal gesprochen so ähnlich wie beim Gebrauchtwagenkauf. Ich muss doch erst mal wissen, ob ich jetzt ein Auto brauche, mit dem ich 3 Kinder und einen großen Hund transportieren will. Oder ein Auto für einen Vertriebler, der immer auf Langstrecke unterwegs ist. Oder ob ich ein kleines Sportcabrio brauche, in das dann eben nur Einkäufe reinpassen müssen. Und ob ich jetzt Schraubertalent habe, was ich mir eigentlich finanziell leisten kann bei der Anschaffung, beim Unterhalt. Und danach muss ich dann meine Auswahl treffen.
Ja.
Was viele machen bei der Partnerschaft, ist dann, da läuft mir jemand über den Weg. Mein Herzchen klopft und dieses Herzklopfen, diese erotische Anziehung, diese Faszination wird dann fehlgedeutet als Beziehungskompatibilität.
Mhm. Ja.
Dabei wäre der vielleicht okay für ja eine leidenschaftliche Affäre oder eine gute Freundschaft, aber nicht zwingend für eine langfristige Partnerschaft.
Ja.
Da muss ich gucken, passt der überhaupt zu mir? Hat der ähnliche Lebensvision wie ich? Hat der ähnliche Werte? Sind wir wirklich kompatibel?
Ja.
Und wenn das stimmt, dann entfaltet das Ganze eine unglaubliche Mühelosigkeit.
Ja.
Gerade gestern Abend hat mich ein Klient angerufen und hat mir erzählt, dass er jetzt die Frau getroffen hat, die genau so ist, wie wir das auf unserer Liste festgelegt hatten. Und wie unglaublich entspannt das auf einmal ist und wie harmonisch und wie liebevoll und vertrauensvoll. Der ist total happy.
Ja.
Und genau darauf zu warten und es vorzubereiten, indem man sich Klarheit darüber schafft, wen man eigentlich braucht und wer zu einem passt, das ist ganz wichtig.
Ja, also quasi eigentlich so die eigenen inneren Antennen so ein bisschen ausrichten, dass die dann auch auf Empfang stehen, dass überhaupt jemand kommen kann. Also so hatte ich oft das Bild, also ich kenne es auch, ich war auch sehr lange Single und dass der Wunsch einfach auch, also nicht von Anfang an, ich war auch glücklich und habe mein Leben so im Griff gehabt und zwar hat gut funktioniert, ich war glücklich auch und irgendwann dann doch zu merken, okay, der Wunsch steigt aber dann doch auch, eine Partnerschaft zu haben und ich finde es schön, dass Sie das gerade so genau beschrieben haben mit diesem Zettel. Ich habe das genau so gemacht damals und okay, wie stelle ich mir das vor und so, dass das dann auch eine Chance hat, auch den Platz wirklich einzuräumen, ja, und jetzt bin ich bereit und jetzt schaffe ich auch dafür Platz, weil vorab hätte das, was wir am Anfang gesprochen haben, auch gar niemand Raum gehabt dafür. Und das Schöne ist halt auch dann, als wir uns da begegnet sind, okay, zu merken, ah, Liste, Checkliste, innere Checkliste, ah, Haken, 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 oh, da kommen ja noch mehr Sachen, oh, die hatte ich ja gar nicht vermerkt, ach, das ist ja schön. Also so kann es dann eben auch gehen, wo ich auch denke, ja, dieses geduldig sein auch und vor allen Dingen auch Vertrauen zu haben, dass es auch, dass die Antennen auch irgendwann, dass es nicht mehr knistert, sondern dass der Empfang hergestellt wird und dass da auch die Möglichkeit besteht, dass auch jemand ins Leben tritt. Ich glaube, da ist oft so eine Ungeduld und dann dieses, ach ja, aber mir geht es ja eh nicht und ich finde ja eh niemand, das klappt ja immer alles nicht. Aber ja, wenn ich die falschen Gedanken im Kopf habe, wie Sie das so wunderbar gerade bildhaft beschrieben haben mit dem Auto, ja, dann wird es halt schwierig, ne?
Ja, oder wenn ich Männer eigentlich nicht mag.
Ja.
Ich staune immer wieder, wie viele Frauen sagen, dass sie sich eine Beziehung wünschen. Und wenn sie dann wirklich in sich gehen, wenn man sie fragt, was sie auf einer tiefen Ebene über Männer denken und fühlen, dann kommt dann so viel Negatives hoch. Mhm. Ich sage, das ist so, als würde eine Frau, die im Grunde denkt, Hunde stinken, Hunde machen zu Hause nur Stress und gehorchen ja doch nicht und man muss dauernd raus, sich dann ein Dackel anschaffen will. Mhm. Das wird kein glückliches Miteinander.
Ja.
Wenn die Frau denken würde, was für eine herrliche Bereicherung meines Lebens. Mhm. Und natürlich, wenn der ein bisschen müffelt, wenn er nass nach Hause kommt, das ist total normal und ansonsten macht er einfach Freude.
Ja.
Dann wird es ein herrliches Miteinander.
Ja. Ja, dann ist auch generell erstmal schon mal von Grund auf alles ins Positive gepolt. Also kann es dann auch eben ja positiv weiterführend funktionieren, als wenn ich von vornherein schon eine innere Abwehrhaltung und eine Ablehnung habe. Was soll denn dann kommen?
Genau, und dann tritt man einem Mann beim ersten Date mit dieser Haltung von, beweist du mir erstmal, dass du nicht so ein Scheißkerl bist wie alle anderen gegenüber.
Genau.
Und wundert sich, dass er nicht positiv darauf reagiert
ja.
und keine Lust auf ein zweites Date hat.
Und dann hat man ja dann schön auch wieder die Bestätigung. Siehst du, das war wieder so ein Scheißkerl, hat sich einfach nicht mehr gemeldet.
Genau.
Ja. Ja, also im Prinzip haben wir dann auch da wieder eben diese so eine innere Haltung auch und auch vielleicht Erlebnisse, gelernte Dinge, wie auch Männer sind. Wer weiß, vielleicht hat die Mutter dieses Bild auch verbreitet. Ja, Männer sind Schweine oder was auch immer. Oder ich habe dementsprechend Erfahrungen gemacht und inszeniere mir das vielleicht auch immer wieder, wenn ich es nicht im Bewusstsein habe.
Richtig. Hm. Es gilt natürlich auch mittlerweile umgekehrt. Also es gibt auch viele, viele Männer, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung oder aufgrund ihrer Kindheit ein schwieriges oder erfolgsverhinderndes Frauenbild mit sich herumtragen. Ja. Mhm. Und es gibt auch ein zunehmendes Misstrauen der Männer gegenüber Frauen aufgrund dieser langen, intensiven MeToo-Debatte, was sich dann im Privaten, aber auch im Beruflichen auswirkt, sodass immer weniger Männer bereit sind, eine Mentorenschaft für Frauen zu übernehmen. Mhm. Und immer mehr Männer sagen, ich führe kein Gespräch mehr mit einer Frau bei geschlossener Bürotür. Mhm. Und das finde ich unglaublich schade, dass wir jetzt ein gesellschaftliches Klima zwischen Mann und Frau haben, das von Kampf und Misstrauen geprägt ist.
Ja.
Wobei ich das spannend finde, jetzt genau gerade dieses Thema eben auch in der Beziehung. Also ich habe das noch nicht komplett durchanalysiert, aber was mir öfter auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich mache irgendwas und ich erlebe das in der jetzigen Beziehung, dass erstmal von der Grundannahme ausgegangen wird, ich mache das zum Positiven aus einem positiven Motiv heraus. Ja, kann in der Auswirkung das ganze Gegenteil sein, ja. Was weiß ich, dass es auf der anderen Seite wie großer Mist ankommt. Aber ich merke, dass einfach erstmal geguckt wird bei allem, was gesagt wird oder getan wird. Ich gehe erstmal davon aus, der liebt mich, der will irgendwas Positives da tun. Ob ihm das jetzt gelungen ist, es steht jetzt mal wieder auf dem anderen Blatt. Und umgekehrt eben, wo dann ja, die kleinsten Sachen, was weiß ich, man kommt zu spät oder so, dass dann das erstmal, ja, das ist alles quasi ein Beweis, dass das ja eigentlich doch eben, wobei man da fällt mir wieder ihr Drehbuch ein, es entspricht dem ja eigentlich, ja, diese kleinen Details. Und wenn ich das noch sagen darf, ich fand das spannend, dass Sie eben auch gesagt haben, dass in dem Moment, wo man sein eigenes Mindset umgeändert hat, dann kommt nämlich genau die Anziehung, also bei mir jetzt natürlich, dass sich Frauen von mir angezogen fühlen, die dann auch in dem Moment richtig passen. Also das finde ich den spannenden Punkt, dass man im Grunde einfach Geduld haben muss Und bei mir war es wirklich so, dass in dem Moment, wo sich da bei mir persönlich ein Schalter umgelegt hat, tauchte dann die Dame, die jetzt hier neben mir sitzt, auf. Ja.
Genau, dann ist man ja auch energetisch von der Ausstrahlung her miteinander kompatibel.
Ja.
Ja.
Und es gibt viele Menschen, Männer wie Frauen, die sich einen ganz tollen Partner wünschen, aber für diesen tollen Partner selbst noch nicht der Richtige wären.
Mhm. Ja.
Den ich dann auch im Coaching sagen muss, so wie sie jetzt sind, wird sich wahrscheinlich nur ein Mensch in sie verlieben, der selbst in gewissen Bereichen defizitär ist.
Mhm. Ja.
Dann haben wir so eine Kompatibilität der Neurosen.
Ja.
Oh mein Gott.
Das ist für ganz viele Partnerschaften eine Basis.
Ja.
Aber das ist keine schöne, harmonische, entspannte Partnerschaft.
Mhm.
Der richtigere Weg ist einfach für einen tollen Mann oder für eine tolle Frau ein toller Partner zu sein. Mhm. Oder zu werden, sich dahin zu entwickeln.
Mhm. Ja.
Dass man so in sich ruht, dass man auch mit seiner Kommunikation in der Lage ist, gut Konflikte zu lösen, dass man wohlwollend ist, dass man liebevoll ist, dass man geduldig ist.
Mhm.
Also dass das Miteinander für diesen anderen Menschen überhaupt erstrebenswert ist.
Ja, ich denke auch als Basis einfach auch schon mal einen Respekt meines Gegenübers habe, also vor meinem Gegenüber, also überhaupt so einen menschlichen Respekt allein schon mal, also in der Beziehung, aber auch generell im Umgang, wie ich das auch wahrnehme, draußen auf der Straße und so, dass da schon häufig direkt so ein Problemchen anfängt, dass ich eben nicht mehr respektvoll miteinander umgehe, auch mein Gegenüber vielleicht gar nicht erst ausreden lasse oder eigentlich auch mein Gegenüber schon mal gar nicht mehr richtig sehen will, sondern ich möchte eben meinen Schuh durchdrücken und habe vielleicht recht oder. Also gibt's ja ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn ich eben diesen Respekt mit einer grundsätzlich respektvollen Grundhaltung schon mal an eine Thematik rangehe, finde ich, macht das schon mal ganz viel aus.
Ja, das ist ein Kernthema. Und Respekt bedeutet einfach auch, den Partner nicht von vornherein als Bedürfniserfüller zu definieren.
Ja, als Zulieferer quasi.
Genau.
Ja, genau.
Es gibt ja durchaus dieses klassische Männerverhalten, dass die Frau als Dekoobjekt von einem bestimmten Männertypus gesehen wird oder als ein Sexualobjekt und ausgetauscht wird, wenn sie dem nicht mehr gerecht wird.
Ja.
Und genauso gibt es natürlich auch Frauen, die Männer als Bedürfniserfüller nutzen oder als ausgelagerte Selbstwertkrücke.
Ja. Das sind so unglaublich schöne Begrifflichkeiten, die Sie da finden. Ja, ja, absolut.
Mhm. Und das fällt alles weg, wenn man einen Teil der Heilungsarbeit bei sich schon erledigt hat.
Ja.
Wenn man mit sich im Frieden ist, wenn man runder ist und wenn man auch in der Lage ist, zumindest einen Teil seiner Bedürfnisse sich selbst zu erfüllen.
Das heißt,
wenn man seine Bedürfnisse kennt und gut für sich sorgt, dann ist viel Druck weg.
Ja, das heißt, allein schon mal Respekt mir selbst gegenüber, meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen gegenüber und auch eine Wertschätzung mir selbst gegenüber. Und wenn ich das klar habe, kann ich dann wiederum ja auch einen ganz anderen Umgang pflegen mit meinem Gegenüber.
Ganz genau. Und im nächsten, wenn ich in der Lage bin und bereit bin, mir Respekt zu verschaffen,
ja.
Was voraussetzt, dass ich ein gerades Rückgrat habe.
Ja.
Also das Krasseste, was ich in dieser MeToo-Debatte mal bei Facebook in einer Diskussion erlebt habe, war, dass eine junge Frau sagte, alle Männer müssten sich in ihrem Verhalten den Frauen gegenüber ändern und ganz lieb und respektvoll und achtsam sein.
Mhm.
Und als ich ihr dann sagte, ihr Teil könnte beispielsweise darin bestehen, an ihrer Ausstrahlung und ihrer Körperhaltung zu arbeiten und sich einfach gerade zu halten, den Kopf gerade zu halten und damit zu signalisieren, ich bin jemand, den man zu respektieren hat,
ja.
Fand sie das eine Zumutung.
Mhm.
Schon dieser kleine Teil Eigenverantwortung war zu viel.
Ja.
Stattdessen sollten sich alle anderen Menschen verändern.
Ja.
Das funktioniert so nicht.
Nee.
Die Arbeit an sich selbst hat auch immer den riesengroßen Vorteil, dass man sein Leben lang davon profitiert.
Mhm.
auch wenn der Partner sich irgendwann verabschiedet. Aber die eigenen Heilungsprozesse, die eigenen Erkenntnisprozesse, das bleibt einem ja. Mhm. Und deswegen ist es immer der wichtigste Ansatz, bei sich selbst anzufangen.
Ja.
Und diese Eigenverantwortung zu leben.
Ja. Das finde ich ganz super. Ich fand aber auch schön, wie Sie eben gesagt haben, einen Teil der Heilarbeit. Also das finde ich ganz spannend und glaube ich auch wieder für eine Beziehung unheimlich wichtig. Ich sag mal, dass es da Teilbereiche in jeder Persönlichkeit von den beiden geben kann, wo eben noch was zu tun ist, wo vielleicht auch eine Einsicht bei demjenigen, den es betrifft, da ist. Dann aber wiederum, dass die andere Seite nicht erwartet, so, ich habe das jetzt mal gesagt und jetzt ist es weg. Also, dass das eben keine Sache ist, die ich einmal anspreche, sage, ach ja, das müsste ja sich da und da noch ändern, dass auch das ein Prozess ist, wobei ich persönlich dann gemerkt habe, wenn es gut läuft, dass das dann doch relativ zügig sich bewegt, weil es eigentlich ja auch immer wieder bestärkt und unterstützt wird. Aber wenn dann sozusagen kommt, wieso, ich habe dir doch schon gesagt, du sollst, was weiß ich, so die Tasse anders hinstellen oder sowas, ja, dann wird es schwierig oder dann behindert das eher die Heilung bei sich selbst.
Ja, ich glaube, dass ganz viel Heilung auch in einer Partnerschaft stattfinden kann, wenn beide sich des Umstandes bewusst sind, dass sie verletzt sind. Mhm. Ich habe mal einen wunderbaren Coaching-Tag mit einem Ehepaar gemacht und beide Teile hatten eine absolut traumatische Kindheit. Mhm. Ich hatte mit beiden unabhängig voneinander schon gearbeitet und dann saßen die mir gegenüber. Und es hat ihnen enorm geholfen zu realisieren, dass sie beide verletzt waren und dass sie beide einander helfen konnten, mit ihrer starken vorhandenen Liebe füreinander diese alten Verletzungen loszulassen. Und dass, wenn sie einander etwas sagten, Tipps oder auch etwas, was vielleicht nach Kritik klang, da eigentlich immer der Wunsch des anderen mitschwang, an der Heilung mitzuwirken. Mhm. Dass eigentlich die Botschaft immer Liebe war.
Ja. Und dass so natürlich auch dann schöne korrigierende Erfahrungen möglich sind, ne? Wenn man das in einer Partnerschaft auch hinkriegt, an dieser inneren Heilarbeit weiterzuarbeiten oder sich gegenseitig da zu unterstützen und auch zu befruchten und auch vielleicht ein Feedback zu geben, wie dann plötzlich anderer Umgang mit Dingen dann auch wirkt. Also ich denke, das ist schön, weil klar, ich kann mir selbst immer wieder dann ausmalen, wie ich was vielleicht verändern könnte. Aber wenn ich kein Korrektiv von außen habe und das ausprobiere nach außen hin, dann ist es, also kein Spiegel habe quasi, denke ich, bleibt es auch ein bisschen schwierig. Und das Tolle ist ja eigentlich sogar, wenn es innerhalb einer Partnerschaft passieren kann, weil im besten Fall natürlich habe ich dort einen gesicherten Rahmen. Ich habe die Basis von Liebe, Vertrauen, ich kann mich fallen lassen. Und weiß auch, der andere ist da. Auch wenn ich vielleicht einen Ansatz ausprobiere, der vielleicht gar nicht so gut funktioniert oder so. So denke ich, ist es eigentlich sogar sehr, sehr schön, wenn das innerhalb einer Partnerschaft passieren kann.
Ja, wenn man dann eben realisiert, es muss auch nicht perfekt sein. Ich muss vorher nicht perfekt sein. Er muss nicht perfekt sein.
Ja.
Wir sind beide Work in Progress.
Ja.
Wir ergänzen einander. Die feminine Energie hat eine enorme Wirkung auf den Mann.
Ja.
Die Frau ist in der Lage, dem Mann mit ihren speziellen femininen Qualitäten ganz viele Dinge zu erschließen über ihre Andersartigkeit und ihre anderen Talente und Gaben.
Ja.
Und das ist umgekehrt ganz genauso.
Mhm, absolut.
Und das zu realisieren, dass der andere nicht nur anders sein darf, sondern dass es auch eine Bereicherung darstellt.
Ja.
Und dass wir da aus unserer Begrenzung und aus vielleicht auch Verletzungen heraustreten können, wachsen können, heilen können, durch dieses Miteinander in diesem geschützten Raum, wie Sie sagen.
Ja.
Das ist wunderbar.
Ja. Ich habe auch immer so dieses Bild vom diesem ganzen ganz alt traditionellen Yin und Yang aus der aus dem asiatischen Kulturkreis, dass wir wirklich ja auch beides in uns angelegt haben, das männliche wie auch das weibliche, Yin als Empfang, weibliches, rezeptives, das Yang eher als nach außen tretendes, kraftvolles. und dass wir einfach, auch wenn es in einer guten Balance ist, dass es dann auch insgesamt sehr stimmig und rund sein kann. Und ich habe das selbst auch gemerkt, als ich jetzt sehr viele Jahre mein Leben alleine als Single gemanagt habe. Wie gesagt, es hat gut funktioniert und so weiter. Aber diesen Unterschied dann zu merken, wenn dann der männliche Gegenpart da ist, der auch, ich sage jetzt einfach mal, okay, großer Mann, Testosteron auch und so, dass ich merke, okay, dann kann ich das in meiner Persönlichkeit auch ein bisschen nach unten fahren und die weibliche Seite hat wieder viel mehr Raum, weil ich diesen Part auch jetzt nicht komplett abgeben muss, aber da ist einfach jemand, der diesen Teil ganz klar stärkt und befruchtet, so dass ich auch viel mehr noch wieder diese weiche weibliche Seite leben kann, weil ich diesen Gegenpart habe und es so wieder sich insgesamt sehr gut harmonisieren kann. Das fand ich sehr, sehr auffällig, so im Gefühl, was das ausmacht dann auch.
Mein Eindruck ist, dass es genau danach eine unglaubliche Sehnsucht gibt. Mhm. Und wenn wir uns mal angucken, wie sich 50 Shades of Grey verkauft hat, dann ist da bei aller Emanzipiertheit auch bei den Frauen diese Sehnsucht, sich wieder hingeben zu dürfen. Ja. Die Sehnsucht nach einem starken Mann, bei dem sie im geschützten Rahmen tatsächlich auch diese weiche, hingebungsvolle Seite leben können. Da ist es jetzt karikiert über diese Sexualität. Mhm. Aber eigentlich ist es diese tiefe Sehnsucht, etwas Urfeminines, was im Alltag zu kurz kommt, tatsächlich wieder mit einem Mann, der in seiner maskulinen Energie ist, leben zu dürfen.
Ja.
David Dada hat ein ganz tolles Konzept entwickelt von der femininen, der maskulinen und der neutralen Essenz. Mhm. Mit einem kleinen Test, den ich dann häufig mit meinen Klientinnen und auch mit den Klienten mache, um mal herauszufinden, wie eigentlich die Verteilung dieser drei Komponenten in ihnen ist. Und es gibt eine ganze Menge Frauen, die feststellen, dass obwohl sie sehr maskulin leben, sie doch einen sehr großen Anteil an femininer Essenz haben.
Ja.
Und dann zu realisieren, was diese feminine Essenz eigentlich braucht, um blühen zu können.
Ja, genau.
Um sich erfüllt fühlen zu können.
Ja.
Und das dann im Leben wieder mehr zu nähren.
Genau.
Und dann gleichzeitig aber auch die maskuline Essenz im Mann besser aushalten zu können. Mhm. Wenn die Frau sehr stark ist, weil sie glaubt, sie müsste es sein, fühlt sie sich häufig auch angegriffen oder lehnt diese klassische männliche Souveränität ab, empfindet die als machohaft, empfindet die als bedrohlich. Aber wenn sie mit ihrer Weiblichkeit im Reinen ist und dabei stark,
ja, eben, das ist der springende Punkt.
Dann fühlt sich das richtig gut an.
Ja, genau.
Dann ist es genau das, was sie ergänzt und ganz macht.
Ja.
Das fand ich jetzt noch einen spannenden Aspekt. Also eben, ich bleib mal bei dem Begriff von David Dada, der femininen und der maskulinen Essenz, dass eben, wenn der Mann das nicht mitbringt, die Frau zum Teil, also wenn ich jetzt so an Familie denke, am besten sind da noch Kinder da, da gibt's ja einfach einen gewissen Druck, ich sag mal, irgendwie den Laden zu schmeißen. Und wenn der Mann das aus welchen Gründen auch immer nicht macht, dann verschiebt sich das. Und ich denke, es muss für die beiden Energien eben auch Raum in der Beziehung sein. Ich fand das ganz spannend, wie du das eben gerade eben gesagt hast, dass in dem Moment, wo mehr männliche Essenz da ist, dann Platz für deine weibliche ist.
Ja. Und was eben auch nicht zwangsläufig heißt, was ich oft mitkriege, dass dann ein ganz seltsames Denken mit zusammengeht häufig, dass man, wenn ich meine weiblichen, weichen Anteile zulasse und lebe, heißt es deshalb ja nicht, ich bin schwach. Im Gegenteil, es stärkt mich sogar noch viel mehr, weil ich wirklich aus mir heraus die Schritte gehen kann und mein Gefühl auch in die Taten umsetzen kann, weil ich eben so angebunden bin. Und es ist mir häufig oder begegnet mir tatsächlich immer wieder da draußen, dass Frauen denken, wenn sie weich und weiblich sind, dann sind sie ja das schwache Geschlecht. Und das finde ich ein bisschen irritierend immer wieder auch.
Das sind sie gar nicht, das sind sie wirklich nur körperlich.
Ja.
Aber sie haben, und das verstehen, oder das haben Frauen, glaube ich, vergessen, Frauen haben wenn sie weiblich sind, auch eine große Macht über den Mann. Mhm. Gerade mit dieser Emotionalität, mit dieser Weichheit, mit dieser ganz speziellen Energie, mit ihrem lebensspendenden Licht. Mhm. Früher haben Männer dem gehuldigt. Mhm. Die Ritter haben sich dafür duelliert. Mhm. Ja. Das ist eine spezielle Qualität, die für einen Mann einen ganz hohen Wert hat. Oder Beispiel in Las Vegas war dieses Massaker, dieses Shooting. Mhm. Und Männer haben sich letztendlich genau deswegen schützend vor Frauen, auch vor wildfremde Frauen geworfen und die Kugeln mit ihrem Körper abgefangen und ihr Leben geopfert, weil sie diese weibliche Energie so zu schätzen wissen. Mhm. Weil Weiblichkeit für Männer eigentlich noch, wenn es keine pervertierten, sondern kultivierte Männer sind, einen ganz, ganz hohen Wert hat. Mhm. Und die Frau ist damit überhaupt nicht schwach, ganz im Gegenteil, ja, sondern sehr wertvoll.
Ja, ja, ich denke auch immer, dass es sich beides einfach, also wenn ich jetzt nochmal an das Yin und Yang denke, was ja häufig als gegensätzliche Pole gesehen wird, aber es ist ja eigentlich diese Zusammengehörigkeit auch damit gemeint, dass ich zwar einen Pol habe, der aber nur durch das Nähren des Anderen wirklich zum Glänzen kommen kann. Und ich mit meiner weiblichen Energie kann eben, wenn da auch ein männlicher Part da ist, der das stützt, auch noch viel besser diese weiblichen Anteile leben und andersrum eben auch genauso. Ich denke, ein Mann, wenn er wirklich nur nach vorne prescht mit männlicher Energie, der Jäger und Sammler und so, um es mal irgendwie runterzubrechen, wenn aber da kein Anker da ist, eben die Weiblichkeit, die Frau, die dann auch die Basis stärkt, dann wird es eben auch wieder schwierig. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass so dieser Grundansatz, dieses Gegenteilige, dieses Ausschlussprinzip, dieses defizitäre Modell, dass es häufig so wirklich so im Wege steht, dass das dass es harmonisch funktionieren kann.
Der Gesetzgeber hat das mittlerweile auch kaputt gemacht, mhm, dass das funktionieren kann. Mhm. Das hängt auch mit dem Scheidungsrecht zusammen. Das heißt, früher war es so, dass die Frau im Grunde ihre ganz spezielle Energie, dieses nährende, kraftspendende, in die Beziehung eingebracht hat. Und dieser Mann hat mit dieser Energie dann die Arbeit vollbringen können, um das Geld nach Hause zu bringen. Mhm. Und hat dieses Geld ganz selbstverständlich mit der Frau geteilt und sie versorgt, weil er sich des Wertes von ihrer spezifischen Energie sehr bewusst war. Mhm. Und weil ein anständiger Mann natürlich auch seiner Verantwortung gerecht werden wollte, entsprechen wollte. Mhm. Irgendwann kam dann aber dieses Männer wollen dem nicht mehr gerecht werden. Die wollen Spaß, ohne dafür den Preis zu bezahlen. Und dann gibt die Frau ihre Energie, bleibt möglicherweise als Hausfrau zu Hause, um ihm die Basis zu schaffen. Er bringt das Geld kurz nach Hause und sagt dann irgendwann, nee, ich habe jetzt keinen Spaß mehr, ich bin dann mal weg. Und das Scheidungsrecht hat auch dafür gesorgt, dass die Frau dann nicht weiter von ihm versorgt werden muss. Das heißt, das moderne Scheidungsrecht hat die Frau eigentlich hineingezwungen in eine Rolle, wo sie männlich sein muss, wo sie nicht vertrauen darf, und hat dem Mann die Notwendigkeit, wirklich Verantwortung zu übernehmen, abgenommen. Der braucht seine Rolle nicht mehr gerecht zu werden. Und die Frau hat eigentlich alle Nachteile und kann damit gar nicht mehr in dieser hingebungsvollen, energiespendenden weiblichen Rolle sein. Mhm. Das ist viel zu gefährlich vom Gesetzgeber her. Oder sie muss es von vornherein vertraglich regeln im Fall einer Scheidung. Das ist das, was noch so auf einer Metaebene, auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene das miteinander so schwierig macht.
Ja, absolut, absolut, ja.
Was mir noch ein Anliegen war, ist Empathie erlernbar oder ist die einfach da? Weil ich glaube, dass die für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung und aber auch der Umgang damit. Das heißt, wenn ich bei meinem Partner etwas spüre und der dann sagt, nein, nein, es ist aber gar nichts, so, dann dann wird's für mich schwierig. Ich erlebe das gerade sehr, sehr positiv, dass mir eigentlich schon bestätigt wird, ja, also meine Antennen waren richtig. Und dann kann man, finde ich, auch gut damit umgehen. Also das sind so zwei Teile. Also einmal, ist es erlernbar? Kann ich mich da stärken? Oder ist das was vielleicht tatsächlich mit der jeweils persönlichen Sozialisation zu tun hat?
Es sind drei Komponenten. Das eine ist die biologische Prädisposition. Frauen haben von Natur aus im Gehirn deutlich mehr Spiegelneurone. Also weil Frauen einfach darauf ausgelegt sind, von der Natur mit den Babys umzugehen, sich in deren Bedürfnisse einzufühlen und sie zu nähren und zu versorgen. Männer sind da deutlich schlechter ausgestattet. Dann kommt die Kindheit. Es gibt Kinder, die in der ganz frühen Phase also keine Bezugsperson so präsent hatten, die ihnen Feedback gegeben hat, an denen sie sich orientieren konnten, so dass die Empathiefähigkeit nicht ausgeprägt gewesen ist oder geworden ist. Dann im Erwachsenenalter kann man natürlich noch einiges tun, um seine Empathie zu verbessern. Für Männer ist das insofern interessant. Es gibt eine ganze Reihe von Männern, die sich erstmal sehr schwer damit tun, körpersprachliche Signale einer Frau richtig zu deuten. Die also schon einen einfachen Blick interpretieren als, oh, die hat an mir Interesse.
Entschuldigung.
Ja. Und die ganzen anderen körpersprachlichen Signale, die deutlich sagen, nein, ich will nicht als solche erkennen. Aber das können diese Männer lernen. Also generell kann man seine Fähigkeit, Signale richtig zu deuten, trainieren. Aber Frauen haben da naturgemäß einen großen Vorteil.
Haben also nicht nur ein besser verdrahtetes Corpus callosum, sondern auch noch mehr Spiegelneuronen. War ich schon sauer.
Genau, beides, ja. Aber gleichzeitig sind Frauen auch generell psychisch weniger stabil, weniger stressresistent, stellen sich leichter in Frage, sind eher beziehungsorientiert und Männer eher sachorientiert. Und es ist wichtig, sich dieser Unterschiedlichkeit bewusst zu sein. Das ist jetzt keine 0 und 100 Ausprägung.
Ja.
Da gibt es Überlappungen und der eine ist vielleicht bei 40% und der andere bei 60%. Ja. Aber wenn man das weiß, erklärt sich schon ganz viel das Verhaltens des anderen in der Partnerschaft. Und man kann dann auch gucken, wo kann der mich korrigieren, wo kann er mich ergänzen oder wo kann ich vielleicht auch die Defizite oder ja naturgegebenen Schwächen, die ich mitbringe, korrigieren durch bewusstes Halten oder Persönlichkeitsentwicklung.
Mhm. Ja, so dass es sich dann quasi einfach gegenseitig befruchten kann, was auch das Schönste ist in einer Beziehung, oder?
Ganz genau.
Ja. Ja, Frau Friedrich, wunderbar. Wie ist das denn? Gibt es eine Möglichkeit, diese ganzen Gedanken, Ideen, von denen wir da jetzt gerade gesprochen haben, auch nochmal irgendwo nachzulesen?
Ja, es gibt ein Buch, das ich bereits 2012 veröffentlicht habe.
Ja.
Da steht schon mal ganz viel drin. Dieses Buch heißt Ändere nicht deinen Partner, ändere dich selbst, erschienen bei MVG.
Tolles Buch.
Und
an dieser Stelle kurz eingeschoben, liest sich ganz wunderbar.
Dankeschön. Und darin findet sich dann auch eine Methode, mit denen man die ganzen tollen Tipps auch umsetzen kann, indem man erstmal alles bei sich heilt und auflöst, was dem im Wege steht.
Ja.
Denn wir wissen ja ganz häufig, was richtig ist. Aber wir sind trotzdem nicht in der Lage, das so umzusetzen. Wir stehen uns irgendwie im Wege und diese Reaktionsautomatismen, die blöden, machen uns immer wieder das Leben schwer.
Ja.
Und dieses Buch hilft dann eben auch, sich der Ursachen bewusst zu werden und diese Konditionierung aufzulösen. Mhm. Außerdem sitze ich jetzt gerade daran, ein Kartenset zu entwickeln und ein Buch zu schreiben mit 33 Schlüsseln für ein schönes Miteinander zwischen Frau und Mann, das den Frauen dann genau sagt, was sie machen können, um besser mit Männern zurechtzukommen in der Partnerschaft und im Beruf und in der Sexualität.
Und Ihre Website werden wir auf jeden Fall im Text unten verlinken, gabriela-friedrich.de. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch und auch an euch Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns wie gewohnt über Kommentare, über Reaktionen, wenn ihr Lust habt, unsere Seite zu teilen und kundzutun von unserem Podcast. Ja,
dann tut das auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube oder wo überall noch. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen über Steady, ist auch auf unserer Website gleich ganz einfach und leicht zu sehen. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr auch wieder in 14 Tagen dabei seid, wenn es dann die nächste Folge gibt.